Ja, guten Morgen. Wir feiern heute das Pfingstfest, ein ganz besonderes Ereignis, was ja, das Leben von Gläubigen sehr stark verändert hat. Und ein Beispiel ist, dass kurz vor Pfingsten, wir haben heute die Geschichte, den Anfang schon gelesen, und kurz davor, da haben die Apostel, saßen sie alle noch zusammen und haben noch etwas gemacht, was seitdem überhaupt nicht mehr notwendig ist. Die standen vor einer großen Frage, nämlich, kurz nebenbei, die waren ja 12 Apostel und Judas ist gestorben, nachdem er Jesus verraten hat. Dann waren sie nur noch 11. Und es gab eine Prophezeiung, dass jemand das Amt von Judas übernehmen soll. So, und jetzt wussten die nicht, ja, wer soll das denn sein? Das muss ja Gott entscheiden, das ist ja sein Apostel. Und es gibt nur drei Möglichkeiten. Entweder redet Gott direkt, was da jetzt nicht passiert, oder er redet zu jemand anderem, einem Propheten, der redet dann zu ihm, was auch nicht passiert, oder wir werfen einfach ein Los. Die haben die Wahl, Josef oder Matthias. Zahl für Josef, Kopf für Matthias. Kopf. Oh, passt sogar. Matthias ist geworden. Genau, und der wurde anstelle von Judas der 12. Apostel. So haben die Gottes Willen erfahren. Wir feiern Pfingsten, weil es sich seitdem verändert hat. Pfingsten war jetzt keine neue Erfindung, es war kein neues Fest, sondern die Juden haben es schon seit Gottes Mose aufgetragen hat, schon seit sehr langer Zeit gefeiert. Und einfach mal kurz, um einen Überblick zu haben. Wir haben Karfreitag gefeiert, als Jesus gestorben wurde. Und das war während der Passahzeit. Das Passahfest wurde eine Woche gefeiert oder wird immer noch und endet dann am Sabbat, am Samstag. Und am Freitag wurde Jesus getötet. Über den Sabbat war er begraben und am Sonntag nach dem Sabbat ist er wieder auferstanden. Und von dem Tag an, 40 Tage später, ist er in den Himmel aufgefahren und hat seine Aufgabe auf der Erde erfüllt. Und nochmal 10 Tage danach hat er dann sein Versprechen eingehalten und den Heiligen Geist gesendet. So, und einfach nur zur Information, also Pfingsten bedeutet der 50. oder 50. Einfach, dass der 50. Tag nach dem Passa ist. Und zum einen ist es das Fest, wo das Erntefest oder das Wochenfest, wo die erste Ernte gefeiert wurde, so wie unser Erntedankfest im Oktober, wo ja die neue Ernte, etwas Neues, was sie bekommen, da gefeiert wurde. Und zum anderen hat es die Bedeutung, dass Gott Mose auf dem Berg Sinai die 10 Gebote in der Zeit gegeben hat und noch viele andere Gesetze und nur mit den Juden einen besonderen Bund eingegangen ist, die für ihn etwas ganz Besonderes sind. Und durch Jesus hat Pfingsten, speziell für uns, noch eine ganz neue Bedeutung bekommen. Nämlich, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, hat er uns noch den Heiligen Geist gesendet. Ich will die Verse noch einmal mit uns lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 2. Schlag das gerne mit auf. Wir werden das zweite Kapitel in der Apostelgeschichte durchgehen. Es ist einiges passiert an Pfingsten. Das Bedeutendste natürlich, dass der Heilige Geist kam. Und wir gucken uns das einmal genauer an. Apostelgeschichte 2, Abvers 1 bis 13. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Wir hatten gerade schon gehört, es war ein besonderes Ereignis. Die konnten es kaum beschreiben. Ein gewaltiger Wind, der kam. Keine Ahnung, wer vielleicht in so einer kleinen Hütte mal war und ein großer Wind kommt und alles wackelt und man weiß nicht, was passiert. Und dann kommt ein Zeichen wie Feuerzungen, also wie so eine Feuerflamme, die sich auf die Leute verteilt irgendwie. Ähnlich wie als Jesus getauft wurde und der Heilige Geist wie eine Taube vom Himmel kam. Auch ein Zeichen, das dann auf eine Person kam. Etwas Besonderes. Jesus hatte den Jüngern vieles vom Heiligen Geist schon erzählt. Er hat sie vieles gelehrt, er wird kommen, was er alles tun wird. Und nach der Theorie kam jetzt die Praxis und sie haben ihn erlebt. Es waren ungefähr 120 Jünger, die versammelt waren, seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und haben jetzt alle den Heiligen Geist bekommen. Also 120 Personen, die jetzt den Heiligen Geist bekommen. Und was passiert? Sie bekommen sofort besondere Gaben, besondere Fähigkeiten und was hier passiert ist, dass sie rausgehen und plötzlich in einer anderen Sprache reden. Und es werden mindestens 17 Länder oder verschiedene Sprachen hier aufgelistet, in denen dann verkündet wird. Und da sind viele, also es war ein besonderes Fest, zu dem eins von drei Festen, zu dem alle Leute, alle Juden wieder nach Jerusalem kommen sollten und sich da getroffen haben. Es kamen also gerade zu diesem Zeitpunkt aus aller Welt Leute mit verschiedenen Sprachen. Und das war eine besondere Möglichkeit, dass sie in diesen Sprachen dann von Gott weitererzählen können. Die großen Taten Gottes haben sie verkündet, was er alles getan hat. Wow, und jetzt hören die das, so ein Durcheinander, was machen wir jetzt, was passiert hier? Die verstehen ja, was die sagen, die reden von Gott. Was bedeutet das jetzt? Und andere, die das gar nicht vielleicht verstehen wollen oder gar nicht, oder einfach für verrückt halten, ja, die sind ja betrunken, die suchen sich irgendwelche Ausreden, obwohl sie es ja deutlich verstehen können. Der Heilige Geist, als er kam, oder der Heilige Geist, er selbst, das unterstreicht nochmal seine Persönlichkeit, dass er Gaben gibt. Diese Zungenrede, in einer anderen Sprache zu reden, war nicht irgendwas Unverständliches, irgendwelche Laute, sondern etwas Verständliches. Eine Sprache, die man versteht und die einem weiterhilft. Und viele andere, die verteilt er selber, wie er will. Und einige Beispiele, mit denen er nicht nur die Gläubigen damals, sondern jeden Gläubigen, das werden wir noch sehen, jeden Gläubigen auch heute ausrüstet und befähigt zu besonderen Diensten vielleicht. Dem einen gibt er besondere Weisheit, etwas zu verstehen in einer Situation, was es bedeutet oder welche Entscheidung man treffen sollte. Dem anderen gibt er Erkenntnis, etwas Bestimmtes zu verstehen zur rechten Zeit oder welche Zusammenhänge in der Bibel gemeint sind. Einen besonderen Glauben kann er geben, der vielleicht stärker ist als bei anderen, wo man in schwierigen Situationen immer noch vertrauen kann. Die Fähigkeit zu heilen, von der wir in der Apostelgeschichte einige Beispiele sehen können, oder noch andere Wunder zu tun, zu weissagen, das heißt etwas zu sagen, was man sonst gar nicht wissen könnte, wie der Prophet Nathan ja zu König David kam und ihm aus seinem persönlichen, privaten Leben erzählt hat, oder anderes, was Gott uns offenbart, oder vielleicht sogar, was noch passieren wird. was Gott eben offenbart hat. Oder Unterscheidung von Geistern. Die Bibel lehrt uns, dass Gott Geist ist und der Heilige Geist ist Geist. Und es gibt verschiedene Geister. Wie können wir sie erkennen? Wie können wir sie sehen? Wir wissen nicht, welcher Geist wo wirkt. Wir haben einige Anleitungen, wie wir das prüfen können. Aber der Heilige Geist macht es manchen Leuten vielleicht deutlicher. Oder eben in einer Fremdsprache zu reden. Und wichtig, die wird immer damit sofort genannt, auch, dass sie ausgelegt wird, was auch vielleicht andere können. Und viele andere Gaben, die gegeben werden, wo der Heilige Geist auch kreativ ist. Er will Menschen von Gott erzählen, er will Menschen zu Gott führen und da kann er zu vielem Verschiedenen befähigen in seiner Kraft. Ja, diese Gaben, die dienen in erster Stelle, die Gemeinde zu erbauen. Das heißt, dass wir einander helfen können, dass wir einander unterstützen und gegenseitig ermutigen können. Ja, und die Gemeinde einfach stärkt. Da hier einfach das Beispiel von der Zungenrede als erstes gebraucht wird, will ich auch dazu kurz was sagen. Also es ist etwas sehr Besonderes, Übernatürliches, weil etwas, was wir von uns aus nicht können, einfach plötzlich in einer anderen Sprache zu reden. Außer der Heilige Geist gibt uns eben die Kraft dazu. Und es wird heute noch sehr viel gebraucht und viele kamen vielleicht in Kontakt damit. Und da will ich einfach nur auch zu sagen, weil es eben etwas sehr Besonderes ist und man vielleicht nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dass es eine Regel in der Bibel gibt, dass diese Gabe nur genutzt werden darf, wenn auch jemand dabei ist, der es sofort übersetzt. Wenn es dabei bleibt, dass komische Laute gemacht werden, dann ist das nichts, was die Bibel uns lehrt, was der Heilige Geist da wirkt, sondern etwas, was auch immer, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen, aber wenn es vom Heiligen Geist sein soll, dann muss es sofort ausgelegt werden, damit es verstanden wird und hilft, weil es ansonsten mehr Schaden anrichten kann. Ich meine, wenn ich irgendwas Komisches jetzt erzähle und keiner versteht es, dann wird man mich für verrückt halten. Was bringt das denn? Und deswegen die Warnung in 1. Korinther 14, nur wenn es auch übersetzt wird, kann es richtig sein. Das ist auch nicht alles. Der Heilige Geist, das ist das Besondere an Pfingsten. Der Heilige Geist kam, wir haben schon gehört, im Alten Testament hat er auch gewirkt. Da hat Gott bestimmte Personen ausgewählt und ihnen den Heiligen Geist gegeben. So, du hast den Auftrag, du bekommst jetzt den Heiligen Geist, führ den Auftrag aus. Okay, war nicht gut, du bekommst den Heiligen Geist nicht mehr, du bekommst ihn. Der Heilige Geist konnte kommen, konnte auch wieder weggenommen werden, wie David gebetet hat. Oder es war einfach ein besondere oder ja, Gott hat da anders gewirkt, indem er den Heiligen Geist nur bestimmten Personen, ausgewählten Personen gegeben hat. Und seit Pfingsten bekommt in jeder Gläubige. Wir sind in den durch den Heiligen Geist überhaupt in den Glauben. Durch den Glauben sind wir mit dem Heiligen Geist getauft. Einfach ein paar Beispiele, die nicht nur besondere Fähigkeiten oder Dienste ausdrücken, sondern die jedem persönlich helfen können. Dass wir geistlich getauft sind auf den Namen in Jesus, in Gottes Familie hinein, dass wir selbst Jesus Geschwister sind. Und wenn wir an Jesus glauben und unser Leben umkehren und Gott nachfolgen wollen, dann wohnt der Heilige Geist in uns. Er kommt nicht einfach, mal ist er da, mal ist er weg oder irgendwie, sondern er wohnt in uns und bleibt in uns. Und dadurch müssen wir nicht mehr irgendwelche Lose werfen oder so, sondern wir können Gottes Willen immer erfahren, zu jeder Zeit. Wir können ihn immer nach dem Willen fragen und bitten und er wird sich uns offenbaren. Er gibt uns Sicherheit. Dadurch, dass er in uns wohnt, ist er unser Unterpfand, wird er genannt, an mehreren Stellen. dass er uns, bis wir gerettet sind, auch versiegelt und wir Sicherheit haben. Wir gehören zu Gott und er lässt uns nicht einfach los oder weiß nicht, der Geist ist plötzlich weg, Gott ist weg und ich bin alleine und weiß nicht, was ich tun soll. Er ist bei uns und gibt uns Sicherheit. Er vertritt uns im Gebet. Wenn wir nicht weiter wissen, was wir sagen sollen, wenn es uns vielleicht so schlecht geht, der Heilige Geist ist in uns und er weiß, was uns auf dem Herzen liegt und was er in unserem Namen vor Gott sagen kann. Er bringt Frucht in uns. Von uns aus können wir nicht viel machen. Wir sind nicht so, also wir haben keine besonderen Kräfte oder so, dass wir jetzt sagen können, bekehr dich und es funktioniert oder so. Wir können das nicht machen. Das macht der Heilige Geist und er wirkt durch uns und er bewirkt Früchte in uns. In Galater 5 werden einige oder wird die Frucht des Geistes aufgezählt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut. Viele Sachen, wenn wir mit einer Person einfach nicht zurechtkommen und es ist anstrengend. Der Heilige Geist gibt uns Geduld und Liebe und Sanftmut, dass wir trotzdem freundlich bleiben können. Jesus erwartet von uns sogar, unsere Feinde zu lieben. Wie ist das möglich? Das ist doch nicht mal logisch. Aber der Heilige Geist wirkt Liebe in uns, dass wir es doch können, dass wir übernatürlich einfach andere Menschen annehmen können. Er bewahrt uns vor Sünden, indem er uns erinnert, hey, das war nicht gut. Oder wenn du dahin gehst oder das tust, da kommst du in Versuchung. Und wir werden daran erinnert und denken, oh, stimmt. Können uns aber immer noch selber entscheiden, tue ich es oder nicht. Und er überführt uns von Sünde, dass wir verstehen, oh, das war nicht in Ordnung. Oder wie ist das eigentlich damit? Ja, irgendwie habe ich da ein schlechtes Gewissen bei. Und da sagt uns Römer schon, mit einem schlechten Gewissen besser die Finger davon lassen. Und wenn wir gesündigt haben, dann heiligt er uns auch wieder. Er bringt uns wieder auf den richtigen Weg. Er zeigt uns, was vielleicht falsch war. Und dass wir Gott wieder um Vergebung bitten können, dass wir alles wieder in Ordnung bringen können. Und dann auch weitermachen. Ein anderes Beispiel von diesen Gaben oder der Befähigung vom Heiligen Geist, da lesen wir den Text weiter, nämlich in diesem ganzen Durcheinander, wo 120 Jünger in anderen Sprachen reden und noch tausende Leute vor Ort sind, bei einem großen Fest und ziemlich viel los ist und keiner mehr weiß, was hier gerade passiert. Lesen wir ab in Apostelgeschichte 2, ab Vers 14 weiter, wie es da weitergeht. Apostelgeschichte 2, ab Vers 14 bis 36. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf. Er hob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm: Ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, weil ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Er spricht sie sehr direkt an: Ihr habt Jesus getötet. Das Volk, das seine Kreuzigung verlangt hatte und Pilatus danach gegeben hat und ihn wirklich töten ließ. Aber zuerst, Petrus wurde auch vom Heiligen Geist erfüllt und er versteht jetzt vielleicht mehr. Er versteht, welche Prophezeiungen damals genannt wurden von Joel, der vor hunderten Jahren von diesem Ereignis erzählt hat, dass der Heilige Geist kommen wird, dass ihn jeder erfahren darf. Das war für die damals ein Geheimnis. Das kann doch nicht sein. Saul wurde einmal vom Heiligen Geist erfüllt, Samuel, David wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Aber ich, wie kann ich den Heiligen Geist bekommen? Wie kann ich was Besonderes für Gott sein? Und jeder darf ihn jetzt bekommen. Etwas ganz Neues, wie das Pfingstfest, etwas Neues, kam und gefeiert wurde. Jetzt ist was Neues gekommen. Und Petrus stellt klar, da ist keiner betrunken, sondern es ist eben diese Prophezeiung, die sich erfüllt. Und die meisten Leute vor Ort, die haben Jesus selbst sogar erlebt. Die haben die Zeichen und Wunder gesehen, wie er Leute geheilt hat, wie er Leute auferweckt hat. Die waren dabei. Er war kein Unbekannter. Und sie haben es vielleicht auch bereut, dass Jesus sterben musste, wie die Jünger von Emmaus, die keine Hoffnung mehr hatten und dachten: Jesus ist gestorben, was machen wir jetzt nur? Er hat vielen Menschen geholfen. Tausende Menschen sind ihm ja nachgefolgt und haben alle ihre Hoffnung auf ihn gesetzt. Und was jetzt? Und genau diesen Jesus hat Gott wieder auferweckt. Und selbst König David noch vor viel längerer Zeit hat auch davon schon prophezeit, der auch ein Prophet war. Nicht, dass er selbst nicht sterben würde, denn das Grab kannten die selbst noch unter den Ort, sondern einer seiner Nachkommen, was sich auch erfüllt hat. Und das Ganze ist jetzt, dass das auch schon eine Befähigung vom Heiligen Geist war, dass Petrus jetzt plötzlich das Ganze vielleicht erst jetzt verstanden hat, dass er es dann erklären konnte, dass er so mächtig reden konnte, Wir können oder wir lesen später auch in der Apostelgeschichte, das ist nur der Anfang und ab dann passieren unglaubliche Dinge. Also die darf man gerne lesen und nebenbei in der Bibelstunde wird das durchgegangen. Da ist jeder herzlich eingeladen, denn da passieren große Sachen. Und da werden zum Beispiel stehen da Petrus und Johannes einmal vor dem Hohen Rat. Das ist wie wenn ihr jetzt plötzlich vor den Bundestag geschleppt werdet, weil ihr hier aufgefallen seid, ganz komische Leute zu sein. Und dann sollt ihr jetzt vor Bundestag, vor allem vor den wichtigsten Leuten des Landes erklären, was erzählt ihr da? Und Petrus und Johannes bekommen so eine Gelegenheit, okay, und erzählen einfach das Evangelium, bekommen so eine unglaubliche Möglichkeit. Und die verwundern sich alle. Das sind zwei einfache Leute, Fischer waren das. Die waren nicht mal in der Schule und können so gewaltig reden. Unglaublich. Der Heilige Geist bewirkt auch sowas. Und diese Predigt, in der er vieles erklärt, was für die Juden auch besonders wichtig war, von der Abstammung und diese Prophezeiungen, die sich erfüllt haben, die Auswirkungen lesen wir auch jetzt im nächsten Text. Wir lesen ab Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37, einmal weiter bis zum Schluss, Vers 47. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Dieses Evangelium, was Petrus erklärt hat, ganz kurzes und einfaches Evangelium, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden, wieder auferstanden ist und wir dadurch Vergebung bekommen und gerettet werden, das hat die Leute getroffen. Was sollen wir jetzt tun? Was machen wir jetzt mit diesem Evangelium? Wie geht's weiter? Die Menschen haben erkannt, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Frieden. Und Petrus sagt ihnen ganz klar, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Buße tun, dass wir von Herzen umkehren und sagen, so wie ich bis jetzt gelebt habe oder das, was ich getan habe, das will ich nicht mehr tun. Ich will Jesus nachfolgen. Und dass man das ernst meint und nicht so dahergesagt hat, soll man sich taufen lassen als Bekenntnis oder als Zeugnis, dass man es ernst meint. Taufen lassen auf den Namen Jesu Christi. Und jeder, der das tut, jeder, der an Jesus glaubt, bekommt Vergebung der Sünden und den Heiligen Geist, wie er hier direkt sagt. Jeder Gläubige, der das tut, ab dem Moment hat man den Heiligen Geist. Man ist damit versiegelt, man ist damit direkt geheiligt und gehört zu Gott und wird gerettet. Man hat diese Sicherheit durch den Heiligen Geist. Und was nach dieser Predigt passiert ist, da waren viele Menschen und die es verstanden haben, die es angenommen haben und dachten, ich muss mein Leben ändern, so kann es nicht weitergehen. Ich will Gott gehorchen. Etwa 3000 Menschen haben sich bekehrt. Und Jesus selbst sagte einmal, also ich meine, 3000 Menschen, das ist gewaltig, was da passiert ist. Da waren noch viel mehr Menschen. Aber Jesus hat sowas schon mal angedeutet. Er sagte in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Das hat er damit auch gemeint, dass er zum Vater geht. Er hat sehr viel gewirkt, er hat Unglaubliches getan. Aber er ist zum Vater gegangen, um seine Aufgabe zu erfüllen, und hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und wir können durch den Heiligen Geist die gleichen Wunder tun, denn Jesus hat auch durch den Heiligen Geist gewirkt. Und sogar noch Größeres. Wie kann das sein? Wir bekommen vielleicht neue Möglichkeiten. Damals gab es keine Mikrofone, kein Livestreaming. Wir können heute viel mehr Menschen erreichen. Wir können ganze Stadien füllen, in denen 100.000 Menschen auf einmal von Gott hören. Das ist unglaublich, welche Möglichkeiten wir auch bekommen. Aber alles durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn er wirkt, dann verändern sich Menschen. Und dieses Evangelium, das hat damals viele Menschen verändert, das verändert heute noch Menschen. Dafür sind wir hier, dass wir dieses Evangelium weitergeben. Und durch dieses Evangelium bekommen wir Frieden und Vergebung in Jesus. Was aber noch passiert ist an diesem Tag, durch diesen Heiligen Geist, den Jesus uns geschickt hat, ist noch was Besonderes passiert. Wie Pfingsten sagt, etwas Neues, ja. Das war schon ein sehr besonderes Ereignis. Er hat die Gemeinde gegründet, die es vorher so nicht gab, die jetzt auch noch was Besonderes ist. Dass alle Menschen, also hier wird auch zum ersten Mal von der Gemeinde erzählt, zu der die Menschen dann jetzt plötzlich gehören. Wer sich bekehrt und den Heiligen Geist bekommt, der gehört jetzt zu einer Gemeinschaft, zu einer Familie. Da nennt man sich plötzlich Bruder und Schwester. Und ich weiß nicht, ob ihr das von zu Hause kennt, wenn man Geschwister hat und man sich streitet. Ihr vertragt euch jetzt. Ihr seid Geschwister und sowas will ich nicht mehr sehen. Da muss man sich vertragen. Gibt's kein Wenn und Aber. Wenn Mama und Papa das sagen, dann muss das sein. Oder du siehst doch, dass er das nicht alleine kann. Dann hilf ihm. Die Geschwister sollen sich auch unterstützen, einander helfen und ermutigen. Und dass ihr übereinander lästert, das will ich überhaupt nicht mehr hören. Das kann doch nicht sein in einer Familie. Da muss man zusammenhalten. Das ist etwas Besonderes, was Jesus uns, von uns ja auch verlangt, aber zu was er uns gemacht hat. Zu einer Familie, in der man zueinander gehört, in der man sich einander unterstützt. Und was diese Gemeinde ausmacht, wir können hier einiges für unsere Gemeinde abgucken, was diese erste Gemeinde Tolles gemacht hat. Was uns hier aufgezählt wird. Sie waren immer beständig in der Lehre der Apostel. Sie haben immer weiter darin geforscht. Sie sind vielleicht zu Bibelstunden gegangen, wenn sie das hatten. Sie waren in den Synagogen. Sie haben immer wieder gelernt. Was bedeutet das? Was bedeutet dieser Text? Was heißt das, was dieser Vers hier vielleicht mir sagt? Immer weiter darin forschen und Gemeinschaft haben, dass man sich trifft, dass man gemeinsam das jetzt vielleicht gemeinsam auch forscht, sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig vielleicht was erklärt, gegenseitig ermutigt, auch mal zuhört. Wie war deine Woche? Dir geht's nicht gut? Wie kann ich vielleicht helfen, einander trösten? Einfach diese Gemeinschaft haben. Im Brot brechen, dass man auch gemeinsam isst. Das Abendmahl feiert, das ist eine Sache, dass man aber auch ja einfach gemeinsam isst. Ich meine, wenn man alleine isst, wer das vielleicht alleine wohnt, der kennt das schon, das irgendwie kann ziemlich langweilig werden. Aber gemeinsam zu essen ist nochmal eine besondere Gemeinschaft. Das war denen auch sehr wichtig. Und in den Gebeten, immer gemeinsam zu beten, beständig, immer wieder, nicht nur einmal hier ein Gebet, und dann, keine Ahnung, dann geht's weiter, sondern auch beständig im Gebet bleiben, alle gemeinsam. Und die hatten sogar so ein großes Herz. Ich meine, einmal kam so ein reicher Jüngling zu Jesus, der war schon auf dem richtigen Weg. Der hatte einen tollen Charakter, der hat super viel gemacht, aber hat Jesus gefragt, was soll ich noch tun? Ich will gerettet werden. Und er sagt ihm, verkauf alles, was du hast und dann folge mir nach. Und ab da ging es nicht weiter. Das geht doch nicht. Und hier waren Menschen, die hatten so ein großes Herz, die haben alles verkauft, was die hatten. Ihr Grundstück verkauft, ihr Haus verkauft und das ganze Geld der Gemeinde gegeben. Und die hat es dann verteilt in der ganzen Stadt an Leute, die Hilfe brauchten. Wahnsinn. So viel aufzugeben, um einfach zu helfen. Und dazu vielleicht kurz auch, das haben auch viele sehr ernst genommen und wollten damit vielleicht angeben oder dachten, oh, ich muss das jetzt tun. Im Apostelgeschichte 5 können wir auch lesen, da wurden Leute dafür bestraft, die dann einfach was vorgemacht haben und denen gesagt wird, hey, ihr müsst das nicht tun, es ist eure Sache. Ne? Und jeder, wie es einem aufs Herz gelegt wird, gibt so viel, wie er selbst meint, geben zu müssen. Und da kann uns auch der Heilige Geist leiten und sagen, was sollen wir tun und wozu sind wir bereit zu tun. Also es ist nicht nur die Theorie, es ist sehr viel Praxis, wo der Heilige Geist wirkt in unserem Alltag, wie wir Leuten begegnen, wie wir mit Menschen umgehen können, wie wir auf Situationen reagieren, wo der Heilige Geist uns leitet und die richtigen Worte gibt, auch Ruhe schenkt. Und in dieser Gemeinschaft, die wird auch oft als ein Leib bezeichnet, ein Leib, wo viele Glieder sind, viele verschiedene, die alle zusammengehören. Wir haben hier nicht irgendwie alle das gleiche Hobby, was wir gerne tun, dass wir uns deswegen treffen, über was wir reden, oder irgendwie wegen der Arbeit oder... Ich meine, wie können wir überhaupt hier, oder wieso treffen wir uns zusammen und wie können wir überhaupt miteinander klarkommen? Ich meine, wir sind so verschieden. Einfach durch den Heiligen Geist, den Jesus uns jetzt geschenkt hat und jeder den gleichen Heiligen Geist hat und der uns vereint, unsere Einheit bildet. Durch ihn können wir einander vergeben, durch ihn können wir einander unterstützen und einander erbauen und dann auch gemeinsam im Glauben stark werden. Amen.